Es soll alles ohne Zwang geschehen, auch in dieser Gemeinde. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben als Gemeinde vor Jahren 8 Werte formuliert, von denen wir gesagt haben, das sind Werte, die unsere Gemeinde prägen sollen. 8 Werte, von denen wir glauben, dass es lebensspendende Werte sind, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch für uns, unser eigenes Leben. Jemand hat mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast. So wichtig ist Culture, so wichtig ist Kultur, so wollen wir in Andreas Gemeinde miteinander umgehen. Und heute beschäftigen wir uns gleich mit dem herausforderndsten Wert, Großzügigkeit. Ich würde gerne anfangen beten. Großer Gott, du hast diese Welt einzigartig geschaffen und so viel Liebe hineingesteckt. Wir danken dir, dass wir heute überhaupt aufstehen durften, atmen dürfen, dass du uns einen neuen Tag geschenkt hast, dass die meisten von uns in einem warmen Haus aufgewacht sind, genug zu essen haben, sich keine Gedanken darüber machen müssen. Ja, und wenn wir durch die Natur gehen, fängt die Natur an, langsam zu blühen. Die Pflanzen heben ihre Köpfe aus dem Boden heraus und wir können ahnen, wie der Frühling wird. Und all das hast du uns geschenkt, dass wir uns daran erfreuen. Herr Jesus, du bist Mensch geworden, mit einem Ansinnen, uns diese Großzügigkeit Gottes ins Herz zu malen, ins Herz zu brennen, dass wir es nicht vergessen. Und so lade ich dich ein, gute heilige Ruach Gottes, dass du diesen Gottesdienst nimmst, dass wir herausgehen, angezündet von deiner Großzügigkeit und unser Leben verändert wird. Das möchtest du tun und darum bitten wir dich. In Jesus Namen. Amen. Als der Straßenhändler Ernst Hamwi auf der Weltausstellung 1904 Fruchtcreme auf Zalabias verkaufte, eine persische Waffelspezialität, sah er den Eisverkäufer am Nachbarstand und dass er keine sauberen Schalen mehr für seine Eiscreme hat. Nun hätte sich Hamwi schadenfroh freuen und darauf spekulieren können, dass die Passanten sich nun umso mehr für seine Waffeln interessieren. Stattdessen aber rollte der Mann aus einer Waffel eine Tüte zusammen, gab eine Eiskugel hinein und bot dem Konstrukt seinen Nachbarn als Lösung an. Durch die noble Geste wurde Hamwi nicht nur ein Erfinder des Waffeleis, sondern wurde auch noch ein sehr, sehr reicher Mann. Großzügigkeit ist nicht nur gut, Großzügigkeit zahlt sich vielfältig aus. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich gute Taten positiv auf den Wohltäter auswirken. Der Fachbegriff dazu heißt reziproker Altruismus. Reziproker Altruismus, auf gut Hessisch, wie du mir, so ich dir. Kann das jemand auf Hessisch sagen? Michi, sag's mal auf Hessisch. Ja, also so ungefähr so. Der amerikanische Ökonom Vernon Smith untersuchte dieses Verhalten bereits in den 60er Jahren und bekam 2002 dafür den Wirtschaftsnobelpreis. Großzügigkeit zahlt sich nicht nur aus, Großzügigkeit macht uns auch glücklich. Ob es eine Essenseinladung an einen Freund, ein Geschenk für den Partner oder eine Spende für einen Bettler ist, Studien belegen, dass unser Gehirn Großzügigkeit belohnt und mit Glücksgefühlen verknüpft. Aber was ist jetzt wirklich Großzügigkeit? Im Knigge steht, Großzügigkeit offenbart sich in 2 Formen. Das eine ist uns bekannt, wir verschenken etwas von unserem Besitz. Aber Großzügigkeit bedeutet auch, wir sehen über Fehler und Verhaltensweisen anderer großzügig hinweg. Jemand hat mal gesagt, Großzügige verstehen oder beherrschen die großen Züge im Umgang mit Menschen. Sie hängen sich nicht an Kleinigkeiten auf und sehen über Unwichtiges und Fehler hinweg. Dem Großzügigen ist eine gewisse Nachlässigkeit eigen, sagt der Knigge und meint es durchaus positiv. Und Goethe sinniert, wer die Augen offen hält, dem wird im Leben manches glücken. Doch noch besser geht es dem, der es versteht, eins zuzudrücken. Noch besser geht es dem, der es versteht, eins zuzudrücken. Großzügige Menschen holen in der Kneipe auch dann die nächste Runde Bier, wenn sie nicht an der Reihe sind. Ja, sie wissen noch nicht mal, ob sie jetzt an der Reihe sind oder nicht. Großzügigkeit verurteilt nicht. Großzügigkeit rechnet nicht auf. Lobt, 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 statt zu kritisieren. Auf den Punkt gebracht, Geiz ist ungeil. Großzügigkeit ist cool. Auch die Bibel ist voll von Gedanken zum Thema Großzügigkeit. Ich ziehe nur 3 Verse aus der Bibel. Aus dem Alten Testament, Sprüche 11. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gesättigt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch noch getränkt werden. Oder Jesus sagt, diesem wunderschönen Bibelvers, Gott lässt seine Sonne scheinen über böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, die ihn ehren und die ihn verachten. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür schon zu erwarten? Tut das nicht sogar die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? So sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und vollkommen ist hier nicht gemeint moralisch vollkommen, sondern hier ist gemeint spendabel zu sein. Seid spendabel, wie euer Vater im Himmel spendabel ist. Wie der Vater, so auch die Töchter und die Söhne. Und Jesus sagt in Lukas 36 folgende, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn eben in dem Maße, mit dem ihr messt, wird euch zurückgemessen werden. Ist das eigentlich nicht klar genug? Wisst ihr, die menschliche Erfahrung sagt, Großzügigkeit ist gut. Die Psychologie bestätigt das. Ihr werdet nicht nur glücklicher, ihr werdet erfolgreicher. Der Wirtschaftsnobelpreis wurde dafür ausgegeben und die Bibel legt es uns ans Herz. Warum fällt es uns dann so schwer, großzügig zu sein? Was ist das Gegenteil von großzügig? Gier? Der Knigge sagt, das Gegenteil von Großzügigkeit ist Kleinmut. Kleinmut. Und das wird von psychologischen Studien bestätigt. Sie sagen, Egoismus und das Anhäufen von materiellem Besitz ist die Folge einer einzigen Emotion. Angst. Wir sind egoistisch. Und wir sammeln und horten nur aus einem einzigen Grund, weil wir Angst haben. Die Angst, ich könnte zu kurz kommen, die Angst, dass ich ausgenutzt werde, die Angst, nicht zu seinem Recht zu kommen, die Angst, dass es morgen nicht mehr reichen wird. Uns fällt es so schwer, großzügig zu sein, weil wir kleinmütig sind, weil wir Angst haben. Darf ich das mal so klar sagen? Weil wir alle Hosenschisser sind. Deswegen können wir nicht großzügig sein. Und wie gut ist, dass in der Bibel 365 Mal steht, habt keine Angst. 365 Mal, als ob Gott es geahnt hätte, dass wir jeden Tag wieder neu damit zu kämpfen haben. Für jeden Tag einmal, habt keine Angst. Wie kommen wir aus diesem Angstkreislauf jetzt heraus? Jesus gibt in seinen Versen, die ich eben zitiert habe, schon mal die Antwort. Er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Seid großzügig. Und wenn ihr großzügig sein wollt, dann folgt diese 3 Schritte, die Jesus euch nennt. Das Erste, was er sagt, und das bringt man mit Großzügigkeit nicht sofort zusammen, er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie schnell brechen wir den Stab über andere Menschen? Wer hat letzte Woche nicht über AKK gelästert? Oder über Lindner? Oder über Trump? Willst du großzügig werden? Dann richte nicht. Wenn das als Motivation noch nicht reicht, dann vielleicht das. Mit dem Maß, mit dem du richtest, wirst du selbst einmal gerichtet werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die so gerne lästern, wissen, was das bedeutet. Dass ich genau mit dem gleichen Maß, mit dem ich läster und beurteile und verurteile, irgendwann mal beurteilt werde. Richtet nicht. Das zweite ist, vergebe, so wird dir vergeben. Wie viele von uns tragen anderen Menschen immer noch und immer wieder etwas nach? Wie dumm ist das eigentlich? Nachtragen. Das Wort allein ist schon schwierig, anstrengend. Nachtragen. Und das tun wir auch noch freiwillig. Warum machen wir das? Und auch hier gilt, das ist so klar, wenn wir nicht vergeben, dann wird uns nicht vergeben. Bang! Dritter Punkt ist, gib, so wird dir gegeben. Und zwar ein gerütteltes, gedrücktes, überfließendes Maß wird man dir in den Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir zurückgemessen werden. Leute, wie klar muss Jesus eigentlich noch werden? Noch einmal. Also die menschliche Erfahrung zeigt, wenn wir großzügig sind, werden wir glücklicher. Die Wirtschaft zeigt, das macht sogar Sinn, wenn ich großzügig bin, bekomme ich mehr. Jesus und die Bibel ist voll von Versen darüber, dass wir großzügig werden sollen. Und wir tun uns so schwer damit, großzügig zu sein. Woran liegt das? Ich glaube, ein Grund, woran das liegt, ist, dass Großzügigkeit, wie jede andere Tugend auch, ein Muskel ist. Großzügigkeit ist ein Muskel. Muskeln muss man trainieren. Wenn ich meinen Muskel nicht trainiere, stirbt er. Wenn ich meinen Muskel überfordere, zerreißt er. Das heißt, man muss das richtige Maß finden. Wie aber findet man das richtige Maß beim Geben oder beim Nichtrichten oder beim Vergeben? Wie findet man das richtige Maß? Meine Rückengymnastin hat das für die ganze Welt einmal, ein für allemal auf den Punkt gebracht, wie man das richtige Maß findet. Beim Training sagt sie immer ein mehr als der Schweinehund. Ein mehr als der Schweinehund. Wenn du es gewohnt bist zu lästern, dann läster mal so lange nicht, bis es echt wehtut, weil du eigentlich unbedingt lästern möchtest. Wenn du es gewohnt, wenn du sagst, 10% zu spenden, schaffe ich nie. Fang mit 1% an. Und ein halbes Jahr später mit 2 nur. Irgendwann mal 5. Und wenn es weh tut, noch 1% mehr. Nur so wächst dein Muskel der Großzügigkeit. Anders geht es nicht. Und wenn du als Kind gelernt hast, 10% zu geben und sagst, ja, ich kann das, dann gib 11%. Und das Jahr darauf 12%. Und vergebe. Und wenn es so richtig weh tut, vergib noch einmal. Immer einmal mehr als der Schweinehund. Aber warum sollen wir das überhaupt tun? Nun, mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir zugemessen werden. Zum einen, es zahlt es sich aus. Es macht glücklich. Es macht die Menschen um dich glücklich. Und es macht Gott glücklich. Lothar Zenetti hat es in diesem wunderschönen Gedicht am Ende die Rechnung zu Papier gebracht. Einmal wird uns ganz gewiss die Rechnung präsentiert. Für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne. Für all die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch die haben wir ohne den Wert gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Allein aus Dankbarkeit für einen so großzügigen Gott sollten wir großzügig sein. Amen. Hier hätte ich tatsächlich vor einigen Jahren und auch vor einigen Monaten noch Amen gesagt. Aber ich kann heute hier nicht Amen sagen. Das reicht nicht einmal mehr, den Schweinehund zu überwinden. Also seit vielen Jahren lese ich die täglichen Meditationen von Richard Rohr. Ich weiß nicht, ob euch der bekannt ist. Und es gibt keinen Theologen, der mich persönlich mehr herausfordert, mehr in die Tiefe und mehr in die Weite zieht als Richard Rohr. Und ich habe euch in den Predigtthesen die Adresse reingeschrieben, wenn euch diese Meditation interessiert. Und in den letzten 2 Wochen hat Richard Rohr sich vor allen Dingen, oder hat Richard Rohr in seinen Meditationen vor allen Dingen Menschen aus der Befreiungstheologie das Wort gegeben. Die Befreiungstheologie ist eine Theologie, die in Südamerika angefangen hat und die seitdem über die südliche Hemisphäre sich verbreitet und sie mehr und mehr prägt. Und diese Befreiungstheologie startet mit einer entscheidenden Entdeckung. Die entscheidende Entdeckung der Befreiungstheologie ist, dass alle Geschichte und alle Geschichtsbücher, die je geschrieben worden sind, von den Siegern geschrieben wurden. Das einzige Geschichtsbuch, das nicht von den Siegern geschrieben wurde, ist die Bibel. Alle Geschichtsbücher werden von den Siegern geschrieben. Das einzige Geschichtsbuch, das geschrieben worden ist von den Verlierern, ist die Bibel. Die Befreiungstheologie sagt, das muss unser Denken verändern. Wir können die Bibel nicht lesen als satte, wohlgenährte Westler, die wir hier leben, sondern wir müssen die Bibel immer von unten lesen, von den Rändern, von den Armen her. Das ist die Perspektive, mit der wir die Bibel verstehen, richtig verstehen. Und ich möchte das an einem Gleichnis von Jesus in Matthäus 18 deutlich machen. Viele von euch kennen dieses Gleichnis. Es ist ein König, der gibt seinen Dienern Geld, damit sie damit arbeiten. Und ein Diener hat 100 Millionen Denare eingesammelt, die er nie, nie, nie im Leben zurückzahlen wird. Und der König ist irgendwann mal mit seiner Geduld am Ende und sagt, okay, es hilft alles nichts, ich schmeiß dich und deine ganze Familie in die Gefangenschaft. Ich verkaufe dich, dann kriege ich zumindest das Geld, was du als Sklave wert bist. Und dann wirft sich der Sklave oder der Diener auf den Boden und sagt, hab Erbarmen mit mir, hab Erbarmen mit mir. Und noch einmal, er lässt Gott ihm alles, alles. Einfach so, 100 Millionen Dinare einfach so erlassen. Keine Stundung, kein gar nichts, erlassen, weg. Und dann geht der gleiche Diener, kaum ist er aus der Tür, findet er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldet. 100 Denare statt 100 Millionen. Und was macht er? Er geht diesem Diener an die Gurgel und sagt ihm, bezahl endlich die 100 Denare, die du mir schon ewig schuldest. Und sein Mitdiener sagt, ich habe das Geld nicht, bitte hab Erbarmen, warte noch ein bisschen, ich krieg das zusammen. Er hat aber keine Geduld und wirft ihn, diesen Diener, ins Gefängnis, bis er den letzten Cent seiner Schuld überwiesen hat. Die anderen Diener sehen das und die fassen das nicht und sagen, wie kann das nur sein? Und gehen zum König und sagen dem König, lieber König, hier läuft das richtig schief. Dein Diener, dem du gerade 100 Mille erlassen hast, hat einen anderen wegen 100 Denaren ins Gefängnis geworfen. Der König nimmt diesen bösen Verwalter und sagt, wie kannst du nur? Und schmeißt ihn zu den Folterknechten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, diese Geschichte. Ob ihr da nicht auch sagt, wie kannst du nur? Dir wurden 100 Millionen gerade erlassen und du kannst noch nicht mal auf 100 Denare verzichten. Wie kann die Großzügigkeit, die du gerade erfahren hast, nicht auf dich abfärben, dass du zumindest ein bisschen großzügig bist? Jetzt sagen die Befreiungstheologen, genauso seid ihr. Wisst ihr, Gott hat euch alles geschenkt, hat euch alles vergeben. Und wir tun uns schwer damit, einem anderen zu vergeben, dem anderen nicht zu richten, von dem vielen, was wir haben, zurückzugeben. Und einige dieser Theologen sagen, nicht nur, das geht nicht, sondern sagen, wie Greta, how dare you? How dare you? Wie könnt ihr es im reichen Westen wagen, so kleinmütig und engherzig zu sein? Wie könnt ihr es wagen, so auf unsere Kosten zu leben? Erst recht ihr Christen, auf Kosten der Brüder und Schwestern drüben. Wie könnt ihr euch von dem Mammon, von dem Geld so gefangen nehmen lassen? Ist nicht Gott ein Befreier, der uns auch davon freisetzen möchte? How dare you? How dare you? Wisst ihr, Geld kommt immer mit einer unüberhörbaren Botschaft auf uns zu. Flüstert dir zu, ich gehöre dir. Ich bin dein. Behüte mich. Vermehre mich. Versteck mich. Schließ mich ein. Es klingt so wie ein Gespräch zwischen Verliebten und genau das passiert. Geld kann uns so in den Bann ziehen, dass wir andere Beziehungen nicht mehr für wichtig erachten. Geld, sagt die Bibel, ist eine spirituelle Macht, ist ein Gott, ein Abgott, der Mammon. Und Jesus sagt, da wo dein Herz ist, da wo dein Geld ist, dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Weil das Thema so eine spirituelle Macht ist über uns, müssen wir Wege finden, wie wir diese geistliche Macht über uns brechen, die über allem von uns oder den meisten von uns ist. Wie können wir die Macht des Geldes entweihen? Wie können wir Geld entzaubern? Und hier gilt das Gleiche, was Nadja gesagt hat. Indem wir großzügig werden, immer einen mehr als der Schweinehund. Ich weiß, diese Predigt wäre schöner gewesen, wenn ich mit dem Gedicht von Zanetti Schluss gemacht hätte. Wir wären auferbaut, nach Hause gegangen, hätte gesagt, nett Kai, schöne Predigt. Einige von euch hätten vielleicht tatsächlich mal diesen Weg gegangen mit dem Schweinehund und ein Meer und so. Aber Leute, es geht hier nicht nur darum, dass es uns ein bisschen besser geht, dass wir ein bisschen glücklicher werden. Es geht nicht um die Sahne auf unser Waffeleis. Es geht um die Menschen, die Jesus ganz besonders auf dem Herzen hat. Die Armen und die Entrechteten und die Marginalisierten. Und wegen diesen Menschen, die Jesus so wichtig ist, müssen wir als Gemeinde lernen, großzügig zu werden. Immer ein mehr als der Schweinehund ist der Weg dahin, zu vergeben, nicht zu richten, zu geben. Und meine Hoffnung ist, dass wir als Gemeinde, die wir schon einen großen Weg in diesem Weg gegangen sind. Und ich bin so dankbar für das, was ihr als Gemeinde, wie ihr diesen Weg mitgeht. Aber ich glaube, für die nächste Phase unserer Gemeinde ist das so entscheidend. Nicht nur für die nächste Phase unserer Gemeinde, für die nächste Phase unserer Gesellschaft. Es ist so entscheidend, dass wir Christen lernen, großzügig zu werden. Das ist nicht nur ein netter Wert. Das ist Gott so wichtig auf dem Herzen. Mein Gebet ist, dass die Großzügigkeit Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft, unsere Herzen und